Es war ganz interessant, dazu mal ein Zitat zu bringen aus der Präambel der Verfassung von 1979. Aus der Sicht des Islam geht der Staat nicht aus dem Klassendenken oder der Hegemonie von Individuen bzw. Gruppen hervor, sondern ist die Kristallisation des politischen Ideals eines in Religion und Denkweise gleichgesinnten Volkes, das sich organisiert, um bei dem geistigen und ideologischen Entwicklungsprozess den Weg zu seinem letztendlichen Ziel, den Weg zu Gott hin, zu ebnen. Ziel ist, durch islamische Prinzipien eine vorbildliche Gesellschaft aufzubauen. Es steht ja auch in der Verfassung der Republik Österreich nicht drin. Dieser Staat geht aus dem Klassendenken hervor und ist hat in letzter Instanz zur Aufgabe, trotz der Klassenunterschiede den Weg zur Alleinseligmachung, Geltung des Eigentums zu garantieren. Aber ebenfalls gehen bürgerliche Verfassungen nicht so weit, den Staatszweck als Verwirklichung eines religiösen Ideals darzustellen. In den Konstitutionen hierzulande ist doch die verhimmelte Form der Ideale der Konkurrenz das Ziel. Also Freiheit des Eigentums, Entfaltung der Klassengegensätze, Reichtum auf der einen Seite, vor allem auf der anderen Seite, taucht ja bei uns mit den Idealen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auf. Und sind ja trotzdem wunderbar. In der Islamischen Republik ist hingegen als Verfassungsgrundsatz und als Staatszweck der Staat unter den Primat gestellt, die Entfaltung der Glaubensgemeinschaft zu fördern. Weswegen er natürlich sofort auf die Friktion stößt, dass möglichst viel Reibach, also Orientierung an Profit bereichert euch, nicht identisch ist mit dem Ideal der Religion, das ja heißt Nichtigkeit der irdischen Güter, das ja heißt Unbedeutendheit des persönlichen Wohlergehens. Also die Figur des Ayatollahs wie des ehemaligen Präsidenten Rafsanjani, der gleichzeitig der größte Großgrundbesitzer des ganzen Landes ist, beißt sich immer mit dem Ideal dieser islamischen Revolution. Während im Kapitalismus, sieht man ja am Beispiel Berlusconi, ist es zwar Gegenstand von Spott, aber es beißt sich nicht. Sogar der Erfolg des Politikers in der Konkurrenz ist ja noch ein Anzeichen seiner Wirklichkeit. Aber die Islamische Republik, die hat ja fast so was sie vorgeschwebt in der Staatsform als Konsequenz, wie in der Vorstellung des alten Griechen Platon vom Staat, in dem die Philosophen, also die sittlich wertvollsten, weil sie eine Verkörperung sind einer vernunftmäßig begründeten Gutheit, die Führung des Staates haben sollen. So etwas Ähnliches hat sich die Islamische Republik in ihr Staatskonzept hineingeschrieben. Und daran arbeitet sie sich bis heute ab. In der bürgerlichen Gesellschaft ist natürlich schon mal klar bei uns, würden die Gründungsväter der Konstitutionen sowas nie reinschreiben, weil es ja fast eine partielle Entmachtung des Staates wäre. Also Religion, zwar vermeiden die wenigsten Verfassungen die Berufung auf Gott im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott oder Gott hat die Menschen folgendermaßen ausgestattet. Aber so weit zu gehen, dass sie sagen würden, der Staat ist in seinem Handeln dem Urteil Gottes unterworfen, würden sie nicht gehen, weil das würde bedeuten, da Gott ja normalerweise nicht spricht, würde das ja lieber Anwendung der Macht an die Interpreten des Gottes bringen, wäre damit eine Einschränkung der Herrschaft des bürgerlichen Souveräns. Und das verbieten die sich natürlich in der bürgerlichen Gesellschaft. Aber die Islamische Republik versucht dieses Ideal dadurch zu realisieren, durch diese eigenartige Konstruktion, dass neben ganz normalen, auch von uns bekannten Institutionen eines jeden Staatswesens, gewählten Machthabern, eine geistige Instanz im Staat institutionalisiert ist, die quasi für die Präsenz des Gottes im Staatswesen sorgt. Bei der Schaffung der politischen Institutionen, der Fundamente zum Aufbau der Gesellschaft, werden die aufgrund der Glaubensüberzeugung Rechtschaffenen die Staatsführung und die Verwaltung des Landes übernehmen. Also auch nicht sonderlich originell, weil das kann man wirklich in der Politeia des Platon so ähnlich nachlesen. Aber hier ist es ernst gemacht, und im Unterschied zu Platon, wo es ja ein Hirngespinst war, und der Mann ist ja bei der Durchführung seiner Ideen in der Diktatur des Dionysos aus Syrakus an der römischen Flotte gescheitert, haben die Iraner ja wirklich die historische Gelegenheit gehabt, dass der Klerus gestützt auf die aufständischen Volksmassen die Staatsmacht übernahm und damit nach der geteilten Überzeugung der Glaubensgemeinschaft Gott an die Macht kam. Und das hat dann natürlich das Problem notwendigerweise hervorgerufen, dass gleichzeitig die Islamische Republik ja ein funktionierendes, eindrucksvolles, sich gegen seine Nachbarn verteidigen könnendes und für die islamische Welt vorbildliches Staatswesen werden sollte, in einer imperialistischen Welt, deren Fundamente man ja nicht ernsthaft antasten wollte. Also der Weg zur Mehrung des Staates und zum Wohl des Staates sollte über die Reichtumsproduktion gehen. Die Verstaatlichung des Erdöls, das der Islamischen Republik ja gelang, nachdem der erste Versuch einer bürgerlichen Regierung 1952 an einer Intervention der USA gescheitert war. Also 1952 hat der Ministerpräsident Mohammed Mossadegh die Erdölquellen verstaatlicht, darauf hat der Schah ihn abgesetzt. Es kam zu einer Palastrevolution. Der Schah war schon in Rom im Exil. Und dann haben die USA über den CIA einen Militärputsch organisiert. Der Schah kam zurück und das wurde alles wieder rückgängig gemacht. Das Öl wurde verstaatlicht. Aber mit dem Akt der Verstaatlichung hat die Islamische Republik ja auch dokumentiert, dass sie sich den Weg des Reichtums der Nation genauso vorstellt wie vorher auch, nur mit dem Unterschied, dass jetzt diese erhabene Form kapitalistischer Bereicherung in den Händen der sittlich Rechtschaffensten war, die dann dafür zu sorgen hatten, dass da nicht nur ein starkes, potentes Staatswesen rauskommt, sondern gleichzeitig auch ein gottgefälliges. Und das muss dann bestimmten Kriterien folgen.